Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 48. Der Weg der Stoa und der achtfache Pfad des Buddha, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute sind wir wieder zu mehreren hier und zwar sind hier wieder...
Hier ist Anne.
Alex und Jesche ist auch zum dritten Mal mit.
Ja, guten Tag, hallo. Freue mich, wieder dabei zu sein.
Ja, heute haben wir uns ja vorgenommen, dass wir das, was wir in der letzten Episode begonnen haben, nämlich die Reflexion des achtfachen Pfades, dass wir das zum Ende bringen. Und da haben wir noch einen ganz wichtigen Teil, der eigentlich ja, wie du sagtest, Jesche, an den Anfang gehört, nämlich die Weisheit, den wir uns noch nicht angeschaut haben. Wir haben beim letzten Mal die Ethik und auch die meditative Praxis reflektiert und wollen das jetzt abschließen mit dem Teil Weisheit, was ja schon an sich auch toll klingt. Das ist ja auch in der griechischen Philosophie ein ganz wichtiger Begriff. Und von daher wird sicherlich sehr spannend sein, wie die beiden Traditionen jetzt, die ja doch sehr weit auseinandergelebt haben, diesen Begriff fassen. Und von daher freue ich mich sehr auf die Folge. Gibt's noch irgendwas, was wir nachräumen müssen vom letzten Mal? Irgendwas, was liegen geblieben ist, was euch heute nochmal durch den Kopf gegangen ist? Ah, das hätten wir erwähnen sollen oder können wir direkt einsteigen?
Na, ich weiß nicht so genau, ob allen, die das jetzt hören, genau die Gliederung der acht Pfade bewusst ist. Wir haben das jetzt nicht so gemacht, dass wir die aufgezählt haben. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens, achtens. Ich sage jetzt mal, das kann man überall nachlesen. Und das, ich werde jetzt gleich nochmal erwähnen, wo da die Weisheit hingehört, aber wir haben das nicht so systematisch jetzt aufgezählt gestern, sondern eher diese dreifache Gliederung. Ja. Ethik, Meditation und heute kommt Weisheit betont, unter die sich die acht Glieder dann subsumieren lassen. Ja,
ja, willst du denn nochmal ganz kurz die Teilglieder von der Ethik und der meditativen Praxis einfach nur nochmal nennen und dass wir dann einsteigen in die Gliederung der Weisheit?
Ja, also das sind im Grunde zwei Glieder für die Ethik. Das ist das rechte Sprechen oder das angemessene Sprechen. Mhm. Wir haben darüber gesprochen gestern. Ja. Und dann die Lebensführung. Mhm. Ja. Und die ethische Gesinnung, also die eine auf das Heilsame ausgerichtete Einstellung. Mhm. Also die Gesinnung macht dann auch die Handlung sozusagen oder die ethische Einstellung macht die Handlung. Und zur Meditation oder eigentlich heißt es Samadhi gehört Achtsamkeit und tiefe Meditation. Also meditative Vertiefung, weil man glaubt irgendwie in diesem Kontext des Buddhismus, dass es eben das, was befreiend ist, was in der Tiefe unseres Bewusstseins liegt, nur durch Meditation erschlossen werden kann. Und das kann auch erfahren werden. Das ist nicht nur eine irgendwie philosophische Vorstellung, der man irgendwie nachlebt, sondern da geht es auch darum, dass das erlebbar ist. Und das dafür gibt es den Ausdruck Samadhi. Und ich verstehe unter Achtsamkeit eher so meditative Übungen, die dahin führen, während die eigentliche tiefe Meditation, die entsteht auch nicht so ohne weiteres im Alltag. Dazu muss man viel üben und auch unter sehr günstigen Bedingungen üben, sodass das Bewusstsein tiefer in sein wahres Wesen hineinschauen kann. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zur Philosophie, denn die Philosophie des Buddhismus, die dreht sich viel darum, was der Geist eigentlich ist. Ja, was der Geist selbst ist. Mhm. Die Natur des Bewusstseins, was das eigentlich ist. Und ähnlich wie, glaube ich, bei den Stoikern gibt es dann auch die Idee, weil man das Bewusstsein nicht erkennt, wie es ist, gibt es dieses Nichtverstehen. Und aus dieser Unwissenheit entstehen alle möglichen Illusionen und verwirrten Vorstellungen von sich und der Welt. Mhm. Und deswegen dreht sich die ganze Philosophie darum, wie man, das ist jetzt schon eine Mahayana, eine spätere buddhistische Terminologie, die Natur des Bewusstseins erkennt und wie man alles Mögliche dafür tut, dass man das auch erkennen kann und auch erfahren kann. Erfahren kann man es dann wieder nur durch die Meditation. Aber die tiefere Meditation ist abhängig von der, sagen wir ruhig mal, philosophischen Sichtweise. Wenn man keine Sichtweise, die wird durchaus auch durch Gelehrsamkeit kultiviert. Wenn man die sozusagen stimmige, tiefgründige Sichtweise nicht hat, dann kann man wahrscheinlich auch Entsprechendes in der Meditation nicht erfahren. Also es bedingt sich gegenseitig. Die Sichtweise für die tief, also die, über Tiefgründigeres kann man formulieren, wobei es auch Bereiche gibt, gerade im Zen-Buddhismus und auch in allen anderen Schulen, wo man sagt, darüber kann man fast gar nicht reden. Das kann nur angedeutet werden, ja, wie der Finger, der zum Mond zeigt, aber das ist nicht der Mond selbst. So. Aber durch meditative Übung soll eigentlich die Sichtweise, die philosophisch formuliert wird oder eben auch unaussprechbar ist, erfahrbar gemacht werden.
Heißt das dann auch, dass das im Prinzip jetzt schon die Bildung oder Herausbildung der Weisheit befördert? Also, dass es da auch diesen Zusammenhang dann gibt? Weil du hattest ja auch in der letzten Episode angesprochen, dass man die 8 Bestandteile oder die 8 Pfade alle miteinander verbinden kann in diesem,
ja,
Ort, ne, in dem Sternförmigen. Das heißt, da würde sich schon mal aufzeigen, dass die meditative Praxis eine Grundlage ist für die Herausbildung von Weisheit.
Ja, das bedingt sich gegenseitig. Mhm. Wobei Meditation ohne Sichtweise, so kenne ich es auch von meinen tibetischen Lehrern, bringt nicht unbedingt mehr philosophische Einsicht hervor. Mhm. Also auch die Meditation benötigt im Grunde schon eine bestimmte Anschauung oder Sichtweise. Auf Englisch sagt man einfach View. Es braucht ein Blick. Eine Blickrichtung, um die sich dann in der Meditation zur Erfahrung tiefen lässt. Das ist so eine Gratwanderung. Man kann auf eine sehr intellektuelle Weise meditieren und einfach reflektieren über Weisheitslehren. Man kann das aber auch zur tieferen Erfahrung werden machen lassen. Ich hatte unterschiedliche tibetische Lehrer. Der eine hielt sehr viel von Sichtweise und war im Grunde ein Philosophielehrer und meditierte auch, aber das war für ihn immer nachgeordnet. Er lehrte immer, also ohne die rechte Sichtweise kannst du gar nicht meditieren. Und der andere, mein Retreatmeister, wo ich länger in Klausur war, der hatte genau die gegenteilige Anschauung. Der meinte also, dieses ganze philosophische Denken, das ruiniert deine Meditation. Dann sitzt du da auf dem Kissen und überlegst immer, was du vielleicht gelesen oder gehört hast und so nicht. Also der hielt mehr von knappen, klaren, tiefgründigen Meditationsanleitungen ohne zu viel philosophisches Vorwissen. Es ist so Geschmackssache. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen von Lehrern. Auch die Zen-Meister sind ja dafür bekannt, dass sie sehr wortkarg die Menschen auch an so tiefere Einsichten heranführen, ja, durch vielleicht kleine Beispiele oder Handgesten oder so. Es gibt so skurrile Geschichten, auch aus dem Altertum. Da war ein großer Gelehrter an einer indischen Klosteruniversität, der schrieb Bücher, der hatte tausende Schüler und dann fragte ihn, ja, so ein wunderbares Wesen im Traum, hast du denn überhaupt verstanden, was du da alles gelehrt hast? Und er behauptete zuerst, ja, das verstehe ich doch wohl, wenn ich das lehren kann, dann verstehe ich es auch. Und dann sagte diese so eine Art Hexe oder sowas, die da im Traum erschien, bisschen bösartig, fast grinsend und lachend, die sagte dann zu diesem Naropa, hieß der, du hast es überhaupt nicht verstanden, was du philosophisch gelehrt hast. Lügt der nicht in die Tasche? Und ja, wieso? Was ist denn da noch? Ja, du musst erstmal meditieren, richtig? Geh mal zu einem richtigen Meditationsmeister, der dir zeigen kann, wie das, was du die ganze Zeit lehrst, überhaupt, wie das ist, wenn du es erfährst. Dann hatte sich zu einem Bettler am Ganges gesetzt, der also in Lumpen da saß und überhaupt kein Gebildeter war und musste Jahre mit dem meditieren, weil dieser Auftrag von diesem Traumwesen, den hat er sehr ernst genommen. Und das hat ewig gedauert, bis er dann wirklich da seinen Durchbruch hatte. Und das heißt, dass er seinen Durchbruch hatte, als dieser Bettel-Yogi, mit dem er da meditierte, ihm seine Sandalen um die Ohren gehauen hat. In dem Moment sind alle seine Konzepte zerbrochen. Und er hat so eine Art Erleuchtungserfahrung dann gehabt, die also überhaupt nichts mehr mit seinem intellektuellen Vorwissen zu tun hat.
Eher der physische Akt dann.
Ja, dieser Schock. Also er musste quasi vergessen, was er alles wusste, um es zu erfahren. Das ist so eine Legende einfach, mit der man so ein bisschen diesen Zwiespalt oder diese Spannung zwischen philosophischem Denken und meditativer Erfahrung aufzeigen kann. Das ist so eine berühmte Geschichte. Die Geschichte von Naropa und Tilopa, die oft erzählt wird.
Dann lass
Gesche, ich wollte noch mal fragen zu dem Begriff des Bewusstseins, den du gesagt hast. Ist das dann das Selbst? Und kannst du das dann auch ein bisschen noch mal tiefer erklären, was für ein Bewusstsein das ist im Buddhismus und wie das zusammenhängt dann mit dieser Auflösung des Selbst auch?
Ja, das ist eben ganz spannend. Also die Frage ist jetzt ja, worum soll sich denn dieser Aspekt Weisheit überhaupt drehen? Ich sagte ja, das geht meistens darum, den Geist selbst oder das Bewusstsein zu verstehen. Diese beiden Begriffe verwende ich fast, das ist auch üblich, als Synonyme. Also man sagt jetzt nicht immer Geist und nicht immer Bewusstsein, sondern man wechselt das ab. Es gibt in den alten indischen Sprachen eine ganze Reihe von Begriffen für auch Tibetisch und Japanisch und so weiter, für Geist, Bewusstsein und so. Das wird da irgendwo differenziert, aber wir kriegen diese Differenzierung mit kurzen Begriffen auf Deutsch nicht so ganz hin. Da müsste man dann immer noch genauer sprechen. Ja, und wo du sagst, selbst, das ist ja ein Begriff, der im Buddhismus nicht so verwendet wird wie in anderen indischen Religionen. Also dieses Selbst ist ja meistens eine Übersetzung für Atman. Und die buddhistische Philosophie, auf Lehrreden des Buddha zurückgehend, hat damals schon zu Buddhas Zeiten, vor 2500 Jahren, hier eine Ausnahme gemacht. Denn der Buddha formulierte als das höchste zu erkennende Prinzip, dass Anatman, das Nicht-Selbst. Und das stiftet bis heute noch Verwirrung, was das sein soll und wie das gemeint ist. Es ist auch nicht bei diesem Begriff geblieben. Also ich kann das mal so kurz ein bisschen durchdeklinieren. Im frühen Buddhismus, soweit ich das kenne, ich bin jetzt auch nicht der ganz große Gelehrte, da gibt es andere Leute, die auch in diesen ganzen Sprachen und Philosophien noch viel berufener sind, beschlagener sind. Aber das höchste zu erkennende Prinzip im frühen Buddhismus scheint das zu sein, was sich hinter dem Begriff Anatman verbindet, das Nicht-Selbst. Und das war im Gegensatz schon zu den Denken der Inder, wo es immer darum ging, das Atman zu verwirklichen, das höhere Selbst oder das wahre Selbst. Der Buddha soll gesagt haben, er hat in seinem Erwachen so ein konkretes Selbst im Kern seines Wesens, seiner Person nicht gesehen. Und er glaubt auch nicht, dass man das irgendwo findet. Auch in anderen nicht, auch in den Dingen nicht. Alles ist zusammengefügt, alles beruht auf Ursachen und Wirkungen. Und auch wir selber als Menschen sind nicht eins, sondern wir sind aus vielen Faktoren zusammengefügte Wesen, ein bisschen wie dieser Buchtitel. Ging das noch, wer bin ich und wenn ja, wie viele? So ähnlich, ja.
Das, ja.
Und wenn man dann tiefer schauen würde, würde man in diesem Loslassen von Selbstkonzepten oder Betonungen von ich und mein und mir und mich und selbst, da würde man eine Freiheit finden. Wenn der Geist sich löst von den Vorstellungen eines konkreten Selbst. Die Frage ist natürlich, was ist dann? Und darum haben sich diese buddhistischen Philosophen und Meditationsmeister und Meisterinnen, sage ich immer gerne, so viele Frauen gab es leider nicht in der Geschichte, aber es wurden auch von Frauen praktiziert, nur deren Schriften sind nicht so überliefert. Diese Diskussion geht bis heute weiter. Ja? Also an den großen philosophischen Fakultäten, die gab es ja, Nalanda, Vikramalashila, das waren große Klosterphilosophie-Universitäten in Nordindien vor 2000x100 Jahren bis ins 11. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Da ging es im Kern, wenn es um Philosophie ging, immer um diese Frage, was ist nicht selbst, was ist Anatman und wie erfährt man es und was gibt's da noch? Später haben sich diese Begriffe gewandelt. Im Mahayana-Buddhismus ist das höchste zu erkennende, ja, Prinzip oder die höchste zu erkennende Wirklichkeit die Leerheit. Shunyata heißt das dann. Und das ist eigentlich eine vertiefende Vorstellung von Nicht-Selbst. Als hätte das, was dann hinter dem Selbst liegt, auch wieder eine Realität, nämlich leer zu sein. Man will das auch immer anders übersetzen, weit zu sein, offen zu sein, darin auch eine Freiheit zu sehen. Gibt's berühmte Texte, die das umschreiben. Und dann gab es wieder eine Wendung, so kenne ich es von meinen tibetischen Lehrern, im vielleicht 4., 5. Jahrhundert, ein bisschen früher vielleicht noch unserer Zeitrechnung, auch an diesen Philosophieschulen. Da machte man sich dann viele Gedanken um den doch vielleicht nihilistischen Charakter dieser Anschauungen. Klingt ja auch so, nicht selbst, Leerheit, das klingt so nach Abwesenheit von irgendwas. Und das hat man nie so ganz gemeint und da gab es auch immer schon Unterschiede. Und die konnten eigentlich auch nur durch meditative Erfahrungen geklärt werden. Von den Begriffen her wohl nicht so ganz. Und der positive Begriff, der dann eingeführt wurde, der heute auch viel verwendet wird, ist Buddha-Natur. Mhm. Also eigentlich gibt es da noch Sanskrit-Begriffe für Tathagatagarbha oder Sugatagarbha. Also das ist in derselben Reihe zu sehen wie Nicht-Selbst und Leerheit. Und jetzt wird aber gesagt, die Erfahrung dieser Zustände, die da gemeint sind, die ist äußerst beglückend, befreiend. Und alle positiven Qualitäten, übrigens dann auch die zu positivem ethischen Verhalten beitragen, sind in der Erkenntnis der wahren Natur des Geistes enthalten. Wenn man das nicht selbst erfährt, um es jetzt nochmal in Kürze durchzudeklinieren, wenn man die Leerheit erfahren würde als positive, wahre Natur des Bewusstseins, dann würde man auch die dem Geist innewohnenden Qualitäten in sich freisetzen. Die Erfahrung der Leerheit ist nicht hohl oder ist nicht, führt nicht zu einer Passivität, sondern sie führt zu einem inneren Reichtum. Und nochmal, ich glaube, ich sagte das schon mal, diese späteren, dann so positiv denkenden Philosophen, die haben gesagt, das Paradebeispiel war doch der Buddha selbst. Der ist doch unter dem Bodhibaum erwacht und danach konnte der spielerisch 45 Jahre lang diese ganzen Lehren ausbreiten. Der war ja hochintelligent, voller Liebe zu den Wesen, ganz freundlich, ganz verständnisvoll. Die Leute nahmen immer ein Licht um ihn herum wahr. Der hatte eine unheimlich schöne Ausstrahlung. Deswegen wird er so groß dargestellt. Die Leute hatten immer den Eindruck, das ist so ein Riese, der glänzt golden. Das kam alles dadurch, dass der die wahre Natur seines Geistes erkannt hat und dadurch diese Qualitäten sich manifestierten. Ne? Und so sieht man das dann, das im tibetischen Buddhismus ganz stark. Deswegen verehren die auch so ihre Lamas, weil sie denken, es gibt auch jetzt unter den Menschen, nicht nur der historische Buddha, es gibt Menschen, die sind auf diesen Wegen auch sehr hoch entwickelt und haben deshalb ganz viele Qualitäten, die lieben eigentlich, also das auch in der tibetischen Bevölkerung, es lässt natürlich jetzt nach in der Neuzeit, lieben sie eigentlich und verehren sie ihre buddhistischen Meister, weil sie denken, das sind die Leute, die diese innewohnenden Potenziale des Geistes erkannt haben und verwirklicht haben, ein Stück weit, es gibt so Grade der Verwirklichung und, ja. Also da kriegt die Philosophie so diesen Sinn, tatsächlich sich im Menschen auszudrücken durch Erfahrung und also nicht nur im Denken, sondern eine Transformation des Seins auslösen zu können.
Also wenn du das so beschreibst, das erinnert mich an eine Unterscheidung, die ich aus der modernen Systemtheorie kenne, nämlich die Form-Medium-Unterscheidung, wo man so sagt, dass sowas wie ein Selbst kann halt eine Form sein, die in einem Medium sich ausprägt. Wenn man jetzt nicht mehr die Form sieht, sondern tatsächlich das Medium dahinter sieht, dann wäre das im Prinzip, könnte man das als Nichtform beschreiben, das Medium. Aber das wäre irgendwie ein bisschen eingrenzend, weil es ist ja viel mehr als nur die Nichtform, ne? Weil es ist alle möglichen Formen, die da drin gebildet werden können.
Ja.
Und wenn man das so anschaut, dann bekommt so ein Begriff einen Inhalt, ohne dass er jetzt gleich wieder einengt. Ne? Dann wäre so eher so die Frage, was ist sozusagen die Form, in der sich das selbst im Buddhismus bilden kann. Ne? Und das wäre ja wahrscheinlich dann so die Basiseindrücke im Bewusstsein, ne? Irgendwie Wahrnehmungen, die einfach vor sich hin flattern, ohne dass sie zusammengebunden sind und zwangsweise jetzt in eine bestimmte Richtung gehen. So habe ich das auch immer verstanden, wenn man so meditiert, dass es darum geht, diesen ordnenden Strom des Selbst loszulassen und die Dinge einfach nur noch als das zu sehen, was sie in Anführungsstrichen sind.
Ja.
Was erscheint und wieder geht. So, ne? Keine Anhaftung mehr. Kann man das
ja,
so?
Ja, genau. Ja. Ja. Also, dass es ein relatives Selbst gibt, das ist eigentlich unbestritten. Ja. Also, wir alle denken, wir sind ich und wir haben unseren Namen und unsere Geschichte und, unseren Körper, also das, was wir normalerweise in unserem gewöhnlichen Denken uns selbst nennen, ist so relativ wahr, wie unser Körper wahr ist. Also wir haben einen Körper, wir leben, wir sind geboren worden, wir werden sterben. Und solange wir da sind, denken wir alle, das bin ich, ja. Mhm. Und das macht jeder, es macht auch jedes Tier und so hat das hat einen Selbstsinn. Aber der wird hier als ja eben nur zusammengekommen, auch vergänglich betrachtet. Und man sollte den nicht unterschätzen. Man braucht auch diesen Selbstsinn als ordnendes Prinzip im Leben. Sonst würde man irgendwie psychotisch oder sowas, ja. Und man hätte auch vielleicht keinen Antrieb, jetzt mal auf Meditation und Weisheit ausgerichtet, irgendwas üben zu wollen, lernen zu wollen, du brauchst da auch so einen Selbstsinn für. Ich möchte das lernen, ich möchte das üben. Ohne Willenskraft oder Absicht geht gar nichts, ja. Das ist ein sehr feiner Grad und das wird auch, also ich merke das in vielen Kursen und so mit Menschen, auch wenn ich teilnehme und buddhistische Lehrer lehren, da ist immer noch eine Verwirrung. Wie ist das genau zu verstehen? Was bedeutet das denn? Das ist auch nicht leicht zu verstehen, aber ich glaube, da ist viel dahinter und viel Wahres dran, ja. Und man hält gerade diesen feinen Grad zwischen, man nennt es auch relative und absolute Wirklichkeit für etwas sehr Bedeutungsvolles. Also wir leben in einer relativen Wirklichkeit, ja, wo wir den Dingen einen Namen geben, wo wir ja uns orientieren. Wir haben alle irgendwie eine Wahrnehmung, die erkennt Phänomene und weiß dann in etwa, was das ist. Ja, weiß, was ein Stuhl ist, weiß, was eine Tür ist. Das, auf dem Stuhl kann man sitzen, durch eine Tür kann man durchgehen. Ich meine, das muss man ja wissen, sonst geht gar nichts. Ja, aber trotzdem gibt es da noch eine andere Ebene, wo das alles nicht so ist, wie es uns erscheint. Ja, das ist zum Beispiel dann wichtig, um Leben und Tod zu verstehen. Weil wenn Buddhismus beschränkt sich oder die Sichtweise des Buddhismus beschränkt sich nicht nur darauf, an Wiedergeburt zu glauben, also beziehungsweise an Kontinuität des Bewusstseins über den physischen Tod hinaus, sondern sie fragt sich aus, auch wenn es das gibt, wenn es ein Kontinuum des Bewusstseins gibt, das losgelöst vom Körperlichen ist, was ist dann das Körperliche und was ist dann das Geistige? Ja, wäre alles völlig real, so wie es uns vorkommt, könnte es eigentlich auch keine Kontinuität des Bewusstseins geben. Also das heißt, es wird auch die Frage gestellt, wenn wir geboren werden oder überhaupt auch in jedem Moment, wenn wir gleich vielleicht hier nach unserer Sitzung aufstehen und irgendwas tun, wie kommen die Impulse hervor? Die Impulse kommen aus dem Geist und sie folgen Vorstellungen, die wir haben. Ja, vielleicht wollen wir gleich Kaffee trinken gehen und bevor wir Kaffee kochen und trinken, haben wir irgendeine Idee von Kaffee. Und sowas würde auch vor der Geburt geschehen. Also man wird geboren, weil da ein Geistesstrom ist, der sich irgendwie wünscht oder oder vielleicht nicht aufhören kann, sich fortzusetzen und deshalb eine neue Geburt annimmt. Und das geschieht laufend, nicht nur, wenn wir geboren werden. Das heißt, es gibt zwei Ebenen. Es gibt eine relative Ebene der Erscheinungen und es gibt eine geistige Ebene, die anders ist, wie das Manifeste. Und in diesem Bereich entscheiden sich ganz viele Dinge. Da kommen wir dann auch wieder zur Ethik. In diesem Bereich würde sich dann auch immer entscheiden, wie wir handeln, was wir sagen, was wir nicht sagen, was wir tun werden, was wir nicht tun werden. Das sind Entscheidungen, die im Geist getroffen werden. Und da würde man davon ausgehen, wenn du mehr in dem natürlichen Zustand deines Bewusstseins zu ruhen wüsstest und auch jetzt positiv aus Mahayana Sicht gesprochen, auch die positiven Qualitäten deines Geistes kennen würdest und wertschätzen würdest, dann würdest du auch anders handeln, als wenn du das nicht tust und wenn du das nicht kennst.
Und, heißt das, ja, tschüss.
Ja, bitte.
Heißt das denn, wenn man jetzt von Weisheit spricht, im buddhistischen Sinn, ist das dann auf der einen Seite das Wissen davon, dass es diese unterschiedlichen Ebenen gibt und zum anderen aber auch das Erfahren haben dieser unterschiedlichen Ebenen? Also hat das beide Aspekte, die Weisheit?
Ja. Ja. Also es gibt sicherlich dann so etwas wie eine Weisheit im Denken oder im Verstehen und es gibt eine Erfahrungsweisheit. Ja. Also man würde Meister, die, ich habe eben die Geschichte von Naropa ein bisschen erzählt, die nicht nur intellektuell oder verbal artikulieren können, was schon weise Gedanken sind, sondern die auch erfahren haben und vielleicht auch verkörpern, die würde man noch höher einschätzen als diejenigen, die nur etwas denken können oder so. Ne?
Ja, das ist im Stoizismus auch ganz wichtig, dieses Zusammenspiel aus Theorie und Praxis. Also die Theorie als Grundlage, die nötig ist, aber vor allem eben auch der Aspekt, dass die Anwendung im praktischen Leben, die dem Ganzen dann die Krone aufsetzt oder ohne die Praxis, die Theorie eigentlich leer bleibt. Und es gibt sogar auch Stoiker, die da eben sagen, dass die Praxis wichtiger ist als die Theorie. Also das wirkliche Leben der Lebensphilosophie. Ich würde dich gerne noch ein paar vergleichende Sachen zwischen Buddha und dem Weisen im Stoizismus fragen, wenn du dich darauf einlassen möchtest. Und zwar ist es so, dass der Buddha, könnte man sagen, er ist frei von negativen Emotionen. Ja? Ist er, hat er sicheres Wissen über die Welt oder in vielen Aspekten sichere Kenntnis über die Welt?
Das würde man sagen.
Ja.
Also da ein Buddha erwacht ist, jetzt idealerweise, wenn wir jetzt wirklich von dem Buddha oder es gibt auch ein paar andere Wesen, die man als quasi Buddha-ähnlich erwacht betrachten würde, da würde man davon ausgehen, die hätten ihren Geist so geklärt und gereinigt und das auch erfahren, dass sie, wie hast du es ausgedrückt, also die hätten auch keine Negativität mehr in sich und selbst wenn die mal auftaucht, dann würden sie die nicht für wirklich halten und sie würden auch verstehen, wie das in allen anderen Menschen oder Lebewesen sogar, nicht nur Menschen, ähnlich ist. Und deswegen können sie lehren und wirken, weil sie haben eine Einsicht und eine Schau der Wirklichkeit, die nicht nur sie selber betrifft, sondern die alles durchdringt und alles betrifft. So würde man ähnlich denken, ja.
Wie wahrscheinlich ist es, dass man Buddha ähnlich oder so einen Zustand erreichen kann im Leben als normaler Mensch?
Das ist möglich, grundsätzlich sagt man. Also es gibt schon mal irgendeine Biografie, manchmal heißt es dann, das wäre ja eine Hagiographie, also eine etwas verklärte Lebensgeschichte, die vielleicht nicht ganz so war, wie sie in einer alten Legende steht, dass jemand in einem Leben, quasi, man sagt auch, die Buddhaschaft erlangt hat. Das soll es geben, ja, und hat es vielleicht auch ein paar Mal gegeben, wobei man dann irgendwie davon ausgeht, dass da wahrscheinlich schon eine Prädestinierung vorlag aus früheren Existenzen. Also dass jemand quasi hochbegabt in eine Existenz kam und dann nur noch so ein paar Dinge erledigen musste und erfahren musste, um sich da so ganz zu befreien. Das würde man vom historischen Buddha auch denken. Da gibt es Legenden über vermeintliche Vorleben des Buddha, die Jataka-Geschichten, das sind so wie märchenhafte Legenden aus dem alten Indien. Da war der Buddha mal ein Elefant und er war mal dies und er war mal das und er hat in jedem Leben irgendwas Positives getan, sodass sich eine Ansammlung von, man sagt auch Verdiensten von Punya, nicht nur von Karma, also positives Karma, angesammelt hat, sodass er, als Siddhartha geboren wurde, schon quasi hochbegabt war für diese letzten Schritte auf dem Weg des Erwachens. Man könnte jetzt sagen, der ist in einem Leben zum Erwachen gelangt, aber im Grunde würde man eigentlich glauben, das wäre ohne die Vorleben nicht möglich gewesen. Ja. Deswegen gibt es schon mal so Prognosen, dass es ein paar Existenzen braucht. Ja. Dass man also wirklich die höchste Frucht erlangt. Aber die höchste Frucht steht nicht alleine. Also zum Beispiel, ich bin eher mit Mahayana-Philosophie vertraut gemacht worden durch meine Lehrer. Die haben da so ein Stufenmodell von 10 Bodhisattva-Stufen, sagt man, bis zum Erwachen. Und die erste Bodhisattva-Stufe zu erreichen, das soll durchaus möglich sein. Und das wäre schon sehr viel. Da wäre man schon über viele konflikthafte Emotionen und Verwirrungen hinaus gelangt. Und man hätte schon sehr viel Mitgefühl im Herzen. Und ein sehr großes Interesse daran, tiefer zu schauen. Man würde schon keine Lust mehr haben, sich in den Phänomenen der Welt zu verheddern und sich verwirren zu lassen vom Dasein, sondern man würde sich schon als jemand sehen, der eigentlich eine positive Aufgabe in sich trägt, in diese Welt hineinzuwirken, und hätte darin schon eine gewisse Stabilität. Also es kann sein, dass so jemand schon auf andere sehr inspirierend wirkt, wie ein Vorbild, wie eine Lichtgestalt, schon auf der ersten Bodhisattva-Stufe. Und das soll sich aber dann noch potenzieren. Das ist so ein Modell, das beugt eigentlich so etwas vor, finde ich immer. Deswegen hat das habe ich ziemlich früh gehört, dieses Modell in meinem Leben. Und ich bin ja in Berlin zum Buddhismus gekommen, West-Berlin der 70er und eigentlich 70er Jahre. Und da gab es dann Alternativen, zu denen ich dann irgendwann nicht mehr hinging. Da hieß es dann, hier ist ein Hindu-Yogi so und so, der ist erleuchtet, der hat das Höchste erlangt und dies und das, ja. Also so eine ganze Szene von möchte gern Erleuchteten. Während dieses buddhistische Modell hat mich mehr überzeugt, wo es immer hieß, das ist nicht so mal gerade eben. Manche erzählten, sie hätten irgendwie auf einer Parkbank gesessen und die Erleuchtung erfahren. Und das war's dann. Und dann fragte man sich, warum raucht er immer noch Zigaretten und warum ist das doch nicht wirklich so ein ganz überzeugender Typ, ja. Auch wenn er behauptet, erleuchtet zu sein, während dieses Stufenmodell beugt solchen Anschauungen eigentlich vor, auch so einem Dünkel, ja. Du weißt eigentlich nie, auf welcher Stufe jemand ist, aber es ist klar, das ist ein längerer Weg, und wenn du noch Makel in irgendjemandem siehst oder sich jemand auch zum Beispiel unethisch verhält, was es ja gibt, es gibt auch Missbrauchsfälle im Buddhismus, auch durch berühmte Lehrer, dann stimmt da noch was nicht, dann kann der noch nicht die höchsten, tiefsten Erfahrungen stabil erlebt haben, sondern hat immer noch Emotionen und Ego, also hat auch sein Nicht-Selbst nicht wirklich verwirklicht. Vielleicht kann er darüber reden, aber hat's nicht erfahren, sodass das wirklich ein für alle Mal befreiend wäre. Sonst gäbe es kein unethisches Verhalten.
Ja, ich frage das deswegen, weil es im Stoizismus so ist, dass der oder die stoische Weise eine sehr, sehr seltene Erscheinung ist. Also es wird immer genannt, ist so selten wie der Vogel, der Aschevogel Phönix. Also alle 500 Jahre kommt mal einer um die Ecke, also Sokrates selber vielleicht oder Cato damals. Das ist also eine sehr erstrebenswerte philosophische Figur, die aber eigentlich uns Normalsterblichen mit 99,99% Wahrscheinlichkeit nicht, wird uns das nicht passieren, dass wir weise werden. Aber es ist eben was, wo das auf dem Weg sein, dass der eigentliche, die Aufgabe für uns schon ist. Das nennt man Prokopton sein, also jemand, der sich auf dem Weg befindet zu Weisheit. Und Ja, soll einen inspirieren, sozusagen, so zu werden. Aber es ist nicht so, dass man davon ausgeht, dass man das erreichen wird.
Ja, das ist fast ähnlich. Also auch gerade heute in unserer Zeit kommen auch buddhistische Praktizierende oft genau in diese Situation. Man trifft weniger so ganz überzeugende Persönlichkeiten. Es hat wohl ein paar gegeben. Ich meine auch noch einige getroffen zu haben. Aber man sagt auch, das ist so diese ganz reinen Wesen werden seltener. Ja, einer tibetischer Lehrer sagte mal, zu Buddhas Zeiten hätte es in fast jedem indischen Dorf einen Weisen gegeben. Aber heute, wo die Bevölkerung tausendmal mehr ist, findet man selbst in Millionenstädten keinen einzigen. So, das ist so, ja.
Keine Weisheit.
Aber es gibt noch ein paar. Also deswegen, Buddhisten verehren immer noch einige besondere Leute, weil sie denken, wenn dann sie oder er. Manche haben wirklich auch erstaunliche Biografien. Mein tibetischer Retreatmeister saß 30 Jahre in einer Klausur, ist einmal 7 Jahre nicht aus seinem Zimmer gegangen, weil er das Gelöbnis abgelegt hatte. Er geht nicht eher vor die Tür, bis er sich nicht sicher ist, die Natur seines Geistes erfahren zu haben. Man brachte ihm Essen durch eine Luke und holte seine Exkremente durch dieselbe Luke wieder raus. Und selbst nach 7 Jahren wollte er die Kammer nicht verlassen. Und dann ist sein eigener Lehrer gekommen, hat die Tür aufgeschlossen und gesagt, so, du kommst jetzt mal raus hier. Weil mehr wirst du jetzt nicht erfahren. Du musst jetzt wieder leben, sonst kannst du das nicht integrieren, sonst wirst du vielleicht sogar krank. Und der ist dann später ein sehr guter, weiser Lehrer auch in Europa geworden. Den durfte ich noch treffen. Ne? Der hieß Gendun Rinpoche und war ein ganz zauberhafter alter Mann dann. Ne? Also immer wenn der was sagte, war man total berührt, weil man hatte wirklich das Gefühl, der weiß, was er sagt. Das war kein Theoretiker. Das war jetzt der, wo ich eben gesagt hatte, der hielt nicht so viel von Theoretikern, weil er selber keiner war.
Ich würde gern nochmal vielleicht auf so einen Unterschied auch nochmal hinauskommen. Und zwar, wenn man sich nochmal anschaut, was die Definition von Weisheit bei den Stoikern ist, dann ist das in der Kurzform das Wissen von den menschlichen und von den kosmischen Dingen. Und da stecken so drei Dinge drin. Ne? Es ist ein Wissen. Und da kann man sich schon mal fragen, was heißt denn dann, ein Wissen zu besitzen? Ne? Im Sinne Unterschied zu Meinung oder Ähnlichem. Also da stecken schon eine ganze Menge Anforderungen drin. Da ist ganz viel auch so aus der Logik, auch der Wahrnehmung. Da geht es um eine bestimmte Form der Wahrnehmung und Ähnliches. Und dann von den menschlichen Dingen, das ist so ein bisschen so die Ethik, ne? Wie sind Menschen miteinander unterwegs? Also was ist so vielleicht auch die Struktur von Gesellschaft, des Miteinanders zwischen Menschen? Da gibt es Sachen wie zum Beispiel auch die Kreise des Hierokles, also die Beschreibung, was ist für mich in welcher Form relevant? Also es fängt bei mir selber an, ich und mein Körper und dann meine Kernfamilie, dann Freunde bis hin zum gesamten Landkreis und dann die gesamte Menschheit, so als ein Bild. Und dann das Wissen der kosmischen Dinge. Und da kommen wir jetzt zu einem besonderen Punkt, dass die Stoiker ja der Auffassung waren, dass der Kosmos vernünftig ist. Also dass es in dem Kosmos eine Art von Ordnung gibt und auch eine Art von Prozessabfolge, die erkennbar ist und die uns dann Hinweise darauf gibt, wie wir selber in unserem Geist wirken sollen. Also das geht bis zu dem Punkt, dass man sagt, bei dem stoischen Weisen ist es so, dass sein innerer Wille den Abläufen des Kosmos nicht nacheilt oder nicht voreilt und auch nicht anders ist, sondern im Grunde genommen eigentlich entspricht. Das heißt, dass wir durch die innere Erkenntnis oder die Erkenntnis des Kosmos, besser gesagt, in der Lage sind, unseren eigenen Willen, also die Abläufe unseres Geistes in Übereinklang mit den Abläufen des Kosmos zu bringen und auf diese Art und Weise dann auch alle Dinge, platt gesagt, in ihren Platz fallen. Und wir auf diese Art und Weise dann auch eben gar kein Problem mehr damit haben, dass der Kosmos so und so abläuft. Also das heißt, auch Schicksal akzeptieren zu können, dass wir auch verstehen, was in einer natürlichen Art und Weise wichtig ist und was nicht wichtig ist. Ja, also da gibt es zum Beispiel dann auch eine Beschreibung zu dem tugendhaften Leben, was da dann heißt, das Leben in Übereinstimmung mit der Natur, in Übereinstimmung mit der Erfahrung von dem Leben, was sich von Natur aus ereignet. Ja, das ist eine Definition dieses Zielzustandes des stoischen Lebens. Und also da höre ich viele Ähnlichkeiten in gewisser Hinsicht raus, aber auch einen Unterschied dahingehend, der Stoiker guckt mehr nach draußen und versucht, in der Welt, im Kosmos offensichtlich den Schlüssel zu finden, im Sinne von, was muss ich innerlich tun, damit es zu dieser Homologia, der Übereinstimmung zwischen mir und dem Kosmos kommt. Und ich finde das so von daher ganz spannend, weil, so wie ich dich jetzt eben verstanden habe, schaut der Buddhismus ja sehr stark nach innen und sucht im Inneren diese Struktur und diese Einsicht. Und als Physiker kommt mir da gleich in den Sinn, dass man heutzutage festgestellt hat, dass man in der Kosmologie Zusammenhänge nur verstehen kann, wenn man die Quantenmechanik beherrscht. Also wenn man den Blick auf das Kleinste kennt, kann man nur das Größte verstehen und umgekehrt. Also diese Art von Einsicht, habe ich so das Gefühl, da zeigt sich hier so eine Parallelität in der Ausrichtung des Buddhismus und der Ausrichtung des Stoizismus. Ist das so für dich irgendwie
plausibel? Auf jeden Fall, das ist wunderschön. Vielen Dank, dass du das erklärst. Ich habe jetzt ein bisschen beim Geist angesetzt, dass die buddhistische Philosophie sich sehr um die Frage oder um die Betrachtung des Geistes selber dreht. Das stimmt nicht ganz, weil unter Weisheit würde man jetzt auch noch viel mehr verstehen. Ja, also ich habe zum Beispiel in unserem Bonner Meditationsraum einen buddhistischen Weisheitskalender hängen. Wenn du da die Kalenderblätter liest, dann kriegst du so ein, ich finde den ziemlich gut, aus dem Korsch Verlag, der kommt jedes Jahr raus, buddhistische Weisheiten. Und da siehst du, wie breit das Spektrum auch von Weisheitsaussagen ist. Die betreffen dann auch alles Mögliche, ja, nicht nur die Frage des Geistes. Und zum Beispiel im ostasiatischen Raum, soweit ich das kenne ich nicht so gut wie das tibetische, kommt es, glaube ich, dem, was du gerade gesagt hast, sehr nah, weil sich da der Buddhismus mit der Sichtweise oder den Lehren des Taoismus verbunden hat, wo es auch ganz viel um Naturbetrachtung geht. Und es gibt ja so den Begriff Dharma, den kann man auch unterschiedlich verstehen. Manche älteren Übersetzungen sagen, Dharma wäre so sowas wie das Weltgesetz oder die Prinzipien der Welt. Dharma kann aber auch jetzt Lehre mit H heißen oder ja eben auch die buddhistische Lehre und Philosophie, und manche übersetzen sogar als Religion den Begriff Dharma. Aber diese Idee, dass es auch darum geht, jetzt, ich würde das ins Relative einordnen, im Einklang zu sein mit den Prinzipien der Welt. Das würde man auch als ein Erkennen des Dharma bezeichnen können. Und das haben die Ostasiaten, glaube ich, sehr stark betont. Ja. Die Tibeter sind da ein bisschen anders. Die sind sehr auf der indischen, buddhistischen Philosophie gegründet. Und die haben sich mehr um Lebewesen gekümmert als um die äußere Natur. Also da gibt es zum Beispiel auch unterschiedliche Sichtweisen, ob jetzt Steine und Berge und Pflanzen Bewusstsein haben oder nicht. Die Inder und Tibeter würden sagen, naja, die leben auch irgendwie, das sind Phänomene, aber sie sind nicht in dem Sinn Geistwesen, wie das Menschen und Tiere sind. Während die ostasiatischen Buddhisten auch, die würden davon ausgehen, dass alles von Dharma und von Geist auch durchdrungen ist. Also auch eine Pflanze hat Bewusstsein, die weiß, dass sie eine Pflanze ist. Und der Kosmos von mir aus, um diesen Begriff zu verwenden. Ich kenne da die Details jetzt nicht so gut, aber ich vermute, da gibt es jetzt nicht die einhellige Philosophie zu. Und das, was du eben zitiert hast, könnte auch buddhistisches Denken sein. Also da wird es sicherlich auch einige geben, die ganz ähnlich denken und sich versuchen, die Welt so zu erklären oder sie auch so erkannt haben. Da gibt es kein Dogma, das jetzt irgendwie sagt, es ist nur so und nicht so. würde man auch eine Vielfalt der Anschauungen finden, glaube ich, gerade wenn es so in die Details geht. Und die Lebensphilosophie des Buddhismus, die umfasst natürlich auch noch viel mehr, ja. Da gibt es zum Beispiel dann drei Existenzmerkmale, die oft am Anfang von irgendeinem Philosophiekurs besprochen werden. Da wird die Vergänglichkeit betrachtet, dass alles ein Kommen und Gehen ist, ja. Dann wird auch die Frage untersucht, wie entsteht das Leiden nochmal bis wie in den vier edlen Wahrheiten, ja. Und auch die Leidhaftigkeit des Daseins wird betrachtet. Die Dukkha-Qualität heißt das, Dukkha. Und Vergänglichkeit heißt Anicca. Das Nicht-Selbst spielt da auch eine Rolle. Also man kann viele Dinge quasi dann versuchen, mit einem Weisheitsblick zu verstehen. Auch eben das Leben, Karma, Ursache und Wirkung. Es gibt den Begriff des abhängigen Entstehens, der Interdependenz. Das sind natürlich dann Erklärungsmodelle für Lebens- und Welterfahrung, die auch im weitesten Sinn zur Weisheit gehören. Ne? Ja.
Ja, was ich halt noch ganz spannend finde, ist, dass im Stoizismus, zumindest so wie ich das jetzt für mich verstehe, und Anna, kannst ja gleich auch nochmal deine Sichtweise daneben setzen, dass es da halt, also einmal gibt es diesen Gedanken, dass die innere Vernunft des Menschen, was man auch so als Logos ja bezeichnet, dass das ein Teil der kosmischen Vernunft ist, ne? Dass wir so praktisch das vom Kosmos bekommen haben und dass es uns die Möglichkeit gibt, wenn wir sie in gutem Maße nutzen, dann eben auch in diese Übereinstimmung zu kommen und unser Leben auf gute Art und Weise zu leben. Aber es bleibt ja dann so eine Instanz. Also das, was jetzt mit Proheresis gemeint ist, das wird auch immer so beschrieben, dass das in uns aktiv ist zu jedem Zeitpunkt, weil wir ja auch bei der Achtsamkeit sind. Also das heißt, diese innere Vernunft beobachtet das, was unser Geist tut. Und das läuft bei den Stoikern so ab, dass das, was als Wahrnehmung kommt, eben als Vorstellung in sprachlicher Form sich selber präsentiert im Bewusstsein und wir dann die Möglichkeit haben, dem zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Das heißt, wenn wir sagen, da ist jetzt eben zum Beispiel zu viel Anhaftung in buddhistischer Terminologie drin, könnte die Vernunft sagen, dem stimme ich nicht zu, das ist zu viel Anhaftung, das soll anders sein. Dieser Gedanke oder diese Vorstellung soll nicht handlungsleitend werden. Ja, und auf diese Art und Weise kann dann die Vernunft innerlich dafür sorgen, dass nur die Vorstellungen tatsächlich dann auch handlungswirksam werden, die vorher von der Vernunft als passend und richtig angesehen wurden. Also das ist so ein bisschen die Vorstellung, die ich jetzt da im Stoizismus sehe. Und das hat natürlich dann aber auch was damit zu tun, dass diese innere Instanz immer da ist. Die löst sich nicht auf. Die wird vielleicht irgendwann, weil sie strukturgleich ist zu dem, was der Kosmos tut, vielleicht wirkt sie so, als wenn sie nicht mehr da ist, weil man vom Handeln her nur noch das sieht und auch von der Erlebnisqualität, der bei dieser Person sieht, was man beim stoischen Weisen so erwarten würde, aber sie müsste trotzdem noch da sein. So. Und sie
Die
kann sich
läuft
auch
nur
noch
quasi
weiter.
parallel, ne?
Genau. Und sie kann sich auch noch weiterentwickeln, weil der stoische Weise ist nicht allwissend. Nur das, was er weiß, weiß er mit Sicherheit. Und enthält sich zum Beispiel auch von Urteilen, die er nicht mit Sicherheit treffen kann. So, also das sind jetzt einfach noch so ein paar Dinge, die ich da reingeben wollte, um mal so zu hören, wie du das vielleicht auch mit deinem buddhistischen Wissen verbinden kannst oder abgrenzen kannst.
Finde das ganz, ganz schön zu hören. Also, ich kenne jetzt gar nicht so genau Parallelen im Buddhismus, aber die sind bestimmt da. Also, wenn ich jetzt an meine buddhistischen Lehrer denke und auch was in allen Schriften steht, das ist hochgradig vernünftig. Also, die sind total vernünftige Leute, ja. Und auch was sie schreiben, ist alles von so. Aber der Begriff Vernunft, der existiert sicher in irgendeiner Sprachform, aber er steht gar nicht so im Mittelpunkt, finde ich. Ne? Also, ich habe ja mal einen Vortrag des Dalai Lama in der Frankfurter Paulskirche erlebt, wo er auf dem Podium saß mit Gerd Gobel als Moderator und dem Erzbischof von Trier und dem Dekan der Universität Frankfurt. Und dann fragte der Gobel: Was ist für euch drei, für Sie drei, das wichtigste sinngebende Prinzip? Ich glaube, so ähnlich war die Frage. Und er fragte zuerst den Bischof von Trier und er sagte, der Glaube. Und der Philosoph von Frankfurt, das war ein Kantianer, der sagte, die Vernunft. Und dann wurde der Dalai Lama, der eigentlich in der Mitte saß, um den ging's. Die waren da, weil er natürlich der Ehrengast war, wurde er gefragt und der lachte und sagte, it's my mother. It's my mother. Das ist meine Mutter. Und alle lachten, die ganze Paulskirche lachte. Also alle, die da drin saßen. Und dann hat er das erklärt. Ne? Also ohne Mutter, ohne die Liebe deiner Mutter und der anderen Menschen und der anderen Wesen könntest du gar nicht sein. Da kannst du noch so vernünftig sein. Und Glaube, ja, natürlich. Aber woran man glaubt, das kann alles Mögliche sein. Aber ohne Mutter geht gar nichts und so. Das war so eine verblüffende Antwort. Die ist auch nicht so ganz typisch für Buddhismus, vielleicht für den Dalai Lama, weil er sehr stark diesen Mitgefühls- und Liebesaspekt immer wieder betont. Ja. Aber das wurde dann in der Diskussion auch relativiert. Natürlich, ich glaube, man muss dem Dalai Lama noch mal kurz was erzählen, was eigentlich Vernunft ist und wer Immanuel Kant war. Aber das wusste er nicht so genau, ne? Aber natürlich ist so jemand auch vernünftig und man könnte das alles Vernunft nennen. Auch selbst die Antwort mit der Mutter ist ja hochgradig vernünftig und von Vernunft geprägt, ne? Und war eigentlich eine Erklärung, dass wir uns als voneinander abhängige Wesen begreifen sollten, die nicht so autark und autonom sind, wie wir uns immer vorkommen. Da kam dann wieder nicht selbst ins Spiel und all das, ne? Da kam das buddhistische Denken dann zum Zuge, ne? Dann,
aber das ist eine wunderschöne Geschichte. Danke, dass du die geteilt hast. Und irgendwie lag der Begriff Liebe auch schon in der Luft, als du die Geschichte angefangen hast. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Alex, gerade.
Ja.
So, Mutter nicht unbedingt, aber finde ich besonders schön.
Ja.
Genau, im Stoizismus sind das ja auch so die beiden Seiten vom, was den Menschen in seiner Natur ausmacht, eben dieses Rationale, aber auch das Soziale, also eben das Rausgehen in die Welt und dass wir nur in Gemeinschaft wirklich wirken können und auch interagieren, die ganze Zeit vernetzt sind miteinander, Sympathia und ja, Liebe auch. Viele sagen, gerade bei den römischen Stoikern kommt der Begriff Liebe gar nicht so oft vor, aber zum Beispiel bei den, wenn man die Selbstbetrachtung von Marc Aurel liest, da erwähnt er sehr, sehr oft das Wort auch Liebe zu anderen Menschen und dass unser Handeln von Liebe angeleitet sein soll, auch den und gerade den schwierigen Menschen gegenüber.
Gibt es da auch verschiedene Definitionen von Liebe? Was, ich meine, die haben wir ja auch in unserer Sprache, aber.
Absolut. Also da gibt es eine ganze Menge. Mhm. Also da gibt es die Philostorgia, das ist die Familienliebe. Mhm. Dann gibt es die Philia, das ist die Freundesliebe.
Mhm.
Ja, dann gibt es den Eros, das ist vielleicht die leidenschaftliche Liebe. So, und da haben die Stoiker aber auch nochmal eine etwas andere Sichtweise drauf, wie sie das für sich gefasst haben. Also da gibt es auf jeden Fall für die unterschiedlichen Phänomene, gibt es auch andere Namen.
Genau.
Und
das wäre im Buddhismus auch. Also der Kernbegriff für Liebe ist Metta. Mhm. Mit 2 T, nicht Metta, sondern Metta. Ist mittlerweile ziemlich geläufig als Metta-Meditation, wird oft angeleitet. Ich übersetze es immer als Herzenswärme oder Herzensgüte, nicht als Liebe. Und übrigens in Sanskrit, das ist Maitri, das ist dasselbe Wort, ja. Gibt es auch einige Kurse und so, die sagen dann nicht, dass sie Metta-Meditation anbieten, sondern Maitri-Praxis. Jedenfalls ist das ein Wort, was sich, was eigentlich die Begehrlichkeiten in der Liebe auch überwinden helfen soll. Also nicht nur das Wort, sondern die Praxis. Da gibt es dann Abstufung natürlich auch von, ja, kann man gar nicht so sagen, aber es gibt Gegenspieler der Herzenswärme, die eigentlich dann schon wieder aus Geistesgiften kommen. Nämlich wenn Liebe mit Anhaften, mit Begehren gemischt ist, das ist sie ja oft, dann muss man eigentlich erkennen, das ist noch nicht die essentielle Liebe. Daraus erwächst noch nicht unbedingt Wohlwollen für andere und auch Demut, Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft vielleicht, eine Kompetenz des Altruismus, sondern da ist immer noch Selbstbezogenheit drin, wenn man irgendwas haben will, besitzen will, an etwas oder jemandem hängt. Und die Metta-Meditation wäre auch dazu da, sozusagen die Schatten auf der Liebe zu reinigen, so dass man zu tieferer Herzenswärme, die auch aus der Natur des Geistes kommt. Also in dieser Buddha-Natur-Sichtweise würde man auch sagen, dass die reinste Metta-Qualität der Natur des Bewusstseins, man könnte ruhig sagen, des Universums innewohnt. Ja, also die ist eigentlich da, wenn sie nicht von irgendwelchen anderen Gemütsbewegungen überlagert ist oder verzerrt wird.
Also im Stoizismus gibt es da tatsächlich auch eine schöne begriffliche Unterscheidung zwischen dem Begehren, weil das Begehren führt zu den Leidenschaften,
genau,
dann eben auch Leidenschaften. Und dann gibt es einen anderen Terminus, der dann eher im Deutschen übersetzt wird als die Bestrebung.
Mhm.
Und dann diese Bestrebung, die ist wiederum jetzt auch von ihrem Charakter her eine andere Form der geistigen Aktivität, weil das Begehren ist ja direkt gerichtet auf etwas, was ich als mit Wert versehen betrachte, ne? Und dann sehe ich halt einen anderen Menschen, der hat irgendeinen Wert für mich und das will ich jetzt unbedingt haben.
Mhm.
Und im Bestreben ist eher so dieser Gedanke da drin, dass es hier um den Akt des Befreundens geht. Also das heißt, dass ich, man würde vielleicht heutzutage sagen, in sowas wie eine Resonanzintelligenz gehe, dass ich versuche zu schauen, wie kann die Verbindung eigentlich funktionieren zwischen uns? Was brauchst du? Was brauche ich? Was braucht das dazwischen?
Mhm.
Und diese Art von Achtsamkeit im Umgang in der Verbindung, das wäre das, was ich unter diesem Bestreben verstehe. Und das, also in, wenn man da so genau nachguckt, dann heißt das, das ist ein Impuls vor einem Impuls. Das klingt so ein bisschen komisch, ne? Das andere ist ein Impuls, der handlungswirksam ist, und das ist ein Impuls vor dem Impuls. Und ich hätte das für mich mal so übersetzt, das ist ein Impuls, der auf einen anderen Impuls einwirkt und ihn vielleicht dahingehend moderiert und verändert, sodass ein förderlicher Impuls entsteht, der uns näher zusammenbringt und nicht in irgendeiner Art und Weise auseinandertreibt.
So. Wunderbar. Ja, also das ist großartig. Also das könnte jetzt ein buddhistischer Kommentierer auch so sagen. Also das klingt völlig richtig. Also auch jetzt mit meinem Buddhismusverständnis würde ich sagen, das ist nur wahr, was du da sagst. Also das ist ja genau so. Ja.
Mhm.
Ich vermute, dass, sagen wir mal, es gibt sowas wie klassische buddhistische Schriften und dann gibt es ja unendlich viele Kommentierungen bis in unsere Neuzeit. Heute werden ja dicke Bücher geschrieben in unseren modernen oder zeitgenössischen Sprachen, und da würden sich jetzt solche Gedanken auch genauso wiederfinden können. Vermutlich haben auch doch einige ihre abendländische Bildung jetzt in das buddhistische Denken hineingetragen. Es gibt auch eine Säkularisierungsbewegung im Moment, die will alles Mögliche, was sich da so in den Jahrtausenden entwickelt hat, an Schulen wieder ein bisschen zurückführen auf die ursprünglichen Lehren und paart das dann gleichzeitig mit westlicher Philosophie und Naturwissenschaften und ja, eben moderneren Sichtweisen, weil diese Leute sagen quasi, also die säkularen Buddhisten, wir können jetzt nicht einfach in der Denkweise von Tibetern und Vietnamesischen und Japanern den Buddhismus weiter betreiben. Wir müssten auch ein Stück weit unsere eigene westliche Mentalität und Bildung auch nutzen. Das haben die anderen Kulturen auch gemacht. Ich sagte ja vorhin, dass es so etwas wie einen Unterschied gibt, ob der Buddhismus in Asien vom Taoismus beeinflusst war oder vielleicht auch gerade von den Gegenpositionen zum Hinduismus, die im frühen Buddhismus aufgezeigt wurden, in Indien. Das heißt, da gab es auch immer eine Verbindung mit westlichem Denken, was ja heute mit dem jeweiligen Denken einer Kultur.
Ja.
Und das wird sich weiter ereignen. Ein tibetischer Lama kam vor 30 Jahren mal zu einer Konferenz Buddhismus und Psychotherapie, die hier auch in der Eifel stattfand, organisiert vom Kamala Shila Institut in der Eifel, mit dem ich ja auch zu tun habe. Und das war damals so noch was Neues. Buddhismus und Psychotherapie hieß die Konferenz. Und die ersten Worte, die dieser Lama gesagt haben soll, ich habe das dann später nur mal gehört, ich war nicht dabei, war, dass er eingeladen wurde, da zu sprechen und sich überlegt hatte, was er sagen soll, was er sagen wird. Da hat er erst mal gedacht, na ja, jetzt reden die da über Psychotherapie und Buddhismus. Er hätte eigentlich erwartet, dass der Buddhismus im Westen sich mit dem Christentum auseinandersetzen muss. Aber was er dann schon mitbekommen hatte und was auch auf dieser Konferenz eben Thema war, dass das psychologische Denken der westlichen Menschen, der Europäer, der Amerikaner, ein viel stärkerer Aspekt ist, mit dem sich jetzt buddhistisches Denken auseinandersetzen muss. Die Menschen denken psychologisch, sind das gewohnt. Sie werden den Buddhismus nur in Verbindung mit ihrem psychologischen Denken überhaupt verstehen können. Und das war so der Auftakt zu dieser Konferenz. Das ist mittlerweile ziemlich selbstverständlich geworden. Also wir sprechen heute eigentlich ein Jargon, der eine Mischung ist aus klassischem buddhistischem Denken und auch psychologischem Denken. Ja. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil früher haben sie vieles psychologisch gar nicht so formuliert, wie wir das heute tun, seit Freud und Jung und wie sie alle hießen, haben wir andere Denkweisen über manches.
Ja. Ja, ich glaube, wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt, was wir hier alles gemacht haben und auch nochmal in dieser Metapher von Karte und Gebiet, die wir ganz am Anfang auch mal angesprochen haben, habe ich jetzt so für mich auf jeden Fall ein Gefühl dafür bekommen, welche Teile des Gebietes der Buddhismus auf eine wirklich spannende und ganz, ganz tolle Art und Weise ausgeleuchtet hat, wo ich sagen würde, da gibt's auf der Karte des Stoizismus nicht so viel. Da gibt's irgendwie so ein paar erste Skizzen, aber tatsächlich nicht so viel. Und das finde ich unheimlich bereichernd und das finde ich auch in dem Sinne total inspirierend, weil es auch nochmal eine Richtung aufzeigt, wie man den Stoizismus in der Moderne auch tatsächlich erweitern kann, ne? Ohne dem alten Denken da irgendwie Unrecht zu tun, sondern tatsächlich einfach weiterzudenken. Und also ich kann nur sagen, Jesch, ich bin ja unglaublich dankbar dafür, was du hier alles ausgebreitet hast. Das war für mich wirklich super inspirierend. Und von daher, ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich eine große, großen Kreis gemacht, ne? Also von diesen vier edlen Wahrheiten über die unterschiedlichen Stufen des achtfachen Pfades. Und ja, mich hinterlässt das jetzt in einer gehobenen Gestimmtheit.
Mich auch. Also ich bin auch sehr dankbar, euch hier kennengelernt zu haben und eure Art zu sprechen auf einem sehr klaren, tiefen Niveau. Also Gedanken, die mir auch gar nicht so fremd vorkamen. Ich freue mich sehr zu erfahren, dass das aus dem Stoizismus kommt und dass ihr das auch so kultiviert und verbreitet und dass es da eine Bewegung gibt. Ich glaube, das ist eine große Bereicherung für viele Menschen sein kann, auf diese Weise Klarheit in ihren eigenen Gedanken und Emotionen und in ihrem Leben zu finden.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Jesche, danke, dass du uns hier deine Lebensphilosophie vorgestellt hast und dass wir diesen Austausch machen konnten. So wie ich das weiß, gibt es da auch gar nicht viel zu bis jetzt. Also dieser Vergleich Stoizismus, Buddhismus und auch jetzt gerade in, du hast ja auch das so breit gefächert darstellen können über verschiedene Arten, natürlich nur ansatzweise. Du konntest ja natürlich nicht jedes Mal in die Tiefe gehen, da hätten wir jetzt eine 20-teilige Serie draus machen können. Aber eben, was es da auch für Abstufungen, für unterschiedliche Ansichten gibt. Und im modernen Stoizismus gibt es dann ja auch säkularere moderne StoikerInnen und Leute, die da ein bisschen andere Gedanken noch mit reinbringen. Ganz kurz noch zum Thema Meditation zum Beispiel. Unsere gemeinsame Freundin Brittany Pollard, die also auch die moderne Stoizismusbewegung maßgeblich mit voranbringt, die hat auf ihrer Homepage Stoic Care auch so eine Art, ich will nicht sagen angeeignet, das klingt so negativ, sondern angelehnt an so eine Meditation, den von Alex schon erwähnten Kreisen des Hierokles, also dieses sich ausbreiten von der Liebe, die man für sich selbst erstmal hat, aber eben dann für seine Familie und dann weiter bis zu allen Lebewesen auf der Welt. Das fand ich auch ganz, ganz spannend. Also da gibt es ganz viele Parallelen und ja, vielen Dank, dass du hier warst bei uns.
Ja,
Danke
Und
auch.
das kann vielleicht ja auch nur ein Auftakt gewesen sein, dass wir irgendwann auch Themen wieder aufgreifen und vertiefen. Und ja, dann würde ich sagen, das ist es. Bis dahin sind wir heute gekommen. Vielen, vielen Dank, Jesche. Und
danke.
Ja, dann freue ich mich, wenn es dann hier auf dem Weg der Stoa demnächst weitergeht. Dann sagen wir für heute.
Schicksal es zulässt.
Genau, bis bald, soweit das Schicksal es zulässt.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zucker.